willkommen zu einer neuen Episode von Lifeline. Mein Name ist Sacha Klein und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsberatung Hyper. Ich freue mich wirklich sehr, euch heute ein Gespräch präsentieren zu dürfen, das in mir einiges ausgelöst hat. Ich habe heute eine Gästin im Angebot und ich bin mir relativ sicher, dass einige von euch sie auch schon kennen, weil sie eine umtriebige Person ist und immer wieder nicht nur auf LinkedIn eine große Rolle spielt, sondern durchaus auch in den Medien, speziell wenn man sich mit den Themen Unternehmertum, aber auch Gesundheit beschäftigt. Die Rede ist von Kathi Ernst. Kathi Ernst ist Unternehmerin, Mutter und, sagen wir es mal, freundlich Gesundheitsenthusiastin. Und speziell der letzte Punkt hat nach unserem Gespräch in mir etwas ausgelöst. Es gibt einen Satz von Kathi in unserem Gespräch, in dem sie den Moment beschreibt, in dem sie beschlossen hat, mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Und ich finde mich in diesem Satz, den ihr jetzt gleich hören werdet, total wieder, weil es eben darum geht, dass man seinen Kindern möglichst lange eine gute Elternrolle überhaupt bieten kann. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass wir morgen noch aufwachen werden und fit sein können. Dafür müssen wir tatsächlich etwas tun. Ich habe da definitiv einiges aufzuholen und seit meinem Gespräch mit Kathi achte ich da noch ein kleines bisschen mehr drauf als vorher, oder sagen wir mal ein großes bisschen mehr. Ihr seht, dieses Gespräch hat tatsächlich bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe vor dieser Anmoderation ein bisschen länger nachgedacht, wie ich Kathi ankündige, und ich hatte einen Satz im Kopf, nämlich: Kathi ist für viele, speziell junge Frauen, ein großes Vorbild. Und dann habe ich mich über diesen Satz geärgert, weil es mich total stört, wenn ich diesen Satz irgendwo lese oder höre, weil ich zwar nachvollziehen kann, dass speziell unterrepräsentierte Gruppen, wie zum Beispiel in der Unternehmensführung leider junge Frauen, entsprechende Vorbilder, Figuren brauchen, dementsprechend weiblich. Gleichzeitig denke ich, dass ein Mensch wie Kathi oder auch andere erfolgreiche Frauen, nicht erfolgreiche Frauen, alte Menschen, all die Gruppen, die eben tatsächlich unterrepräsentiert sind in vielen Gruppierungen, dass die eben nicht nur für ihresgleichen ein gutes Vorbild sein können, sondern auch für mich alten weißen Mann. Jeder kann sich irgendwo einen Aspekt suchen und wird ihn finden, auch im Leben mit Leuten, die vielleicht deutlich weniger erfolgreich sind oder deutlich weniger dem Ideal entsprechen, von dem wir glauben, dass das für irgendetwas ganz besonders Positives steht. Deswegen geht mit offenen Augen durch die Welt und versucht euch von vielen Leuten etwas abzuschauen und nicht nur von Leuten, die das klassische Erfolgsbild widerspiegeln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Ich bin mir sicher, ihr werdet ganz, ganz viel aus diesem Gespräch ziehen können. Kathi, freue mich sehr und würde gerne wahnsinnig doll von dir wissen. Es ist jetzt 14.10 Uhr, während wir miteinander sprechen. Gab es bei dir heute ein Mittagessen? Und wenn ja, was gab es? Oder ernährst du dich nur durch grüne Säfte?
Ha! Ganz schlimm. Ich liebe ja Essen. Ich bin ein Riesenfoodie. Und ich habe tatsächlich aber heute nicht geschafft, Mittag zu essen, obwohl ich mehrfach Ansätze dazu hatte, das zu tun. Und zwar, weil ich heute in meiner Mittagspause auch den Geburtstagskuchen für ein Familienmitglied backen wollte und das gemacht habe. Und das aber ein bisschen länger gedauert hat als geplant. Und dann war halt einfach Mittagessen nicht mehr drin zwischen den Terminen. Aber wie du sagst, ich habe hier neben mir einen grünen Saft stehen, den ich jetzt parallel schlürfe und der mich hoffentlich mit einigen Vitaminen und Nährstoffen versorgen wird.
Du bist ein unfassbar gesundheitsbewusster Mensch. Darauf kommen wir sicherlich später noch zu sprechen. Deswegen wollte ich einmal nur verstehen, wie das ist mit der Ernährung und der bewussten Ernährung, aber du holst dir quasi all das, was dein Körper gerade braucht, über den Saft.
Also der Körper bräuchte eigentlich schon mehr. Ich habe ein paar Proteine, ich habe 3 gekochte Eier noch gegessen, die meine Kinder zum Glück am Wochenende gekocht haben und noch übrig waren. Die habe ich noch gegessen, damit ich meine Proteine habe. Und die Mikronährstoffe, die kriege ich jetzt eben über diesen Saft. Was noch fehlt, sind die Ballaststoffe, Die müssen auf jeden Fall sehr kurzfristig nach unserem Gespräch mal rein in den Körper. Bisschen Kefir habe ich auch getrunken, fermentiert, ganz wichtig. Also du ahnst schon richtig, ich habe so eine kleine Checkliste im Kopf nebenbei laufen. Wenn ich meine Mahlzeiten einnehme, sind so die verschiedenen Sachen abgehakt, die, mit denen ich meinen Körper jetzt gerade Gutes tun will. Und da sind wir noch nicht bei 100% heute. Ich habe noch ein bisschen was zu tun.
Wir werden heute am Ende des Gesprächs wahrscheinlich bei ca. 100% stehen, um zu erfahren, wie du die Person geworden bist, die du heute bist. Du hast mir im Vorfeld ein paar Dinge bereitgestellt und ich würde gleich einmal in deiner Kindheit einsteigen. Du bist in Deutschland geboren, aber in England aufgewachsen. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie das Leben der kleinen Kathi in England ausgesehen hat. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, ich hatte wirklich eine sehr behütete Kindheit, muss ich sagen. Meine Eltern sind, als ich 1,5 Jahre war, mit mir und meiner ersten Schwester, ich habe dann in England noch eine zweite dazu bekommen, nach England gezogen, weil mein Papa Lehrer wurde an der Deutschen Schule London. Also wenn Menschen von mir hören, von meinem Lebenslauf hören, denken sie, glaube ich, häufig, ich komme aus so einer Unternehmerfamilie oder irgendwelche Manager oder ich weiß nicht was. Ich bin irgendwie so geboren in diese Wirtschaftswelt und nichts könnte von der Wahrheit ferner sein. Meine Eltern, also mein Papa war Lehrer, meine Mama Hausfrau und sehr handwerklich begabt, hat viele Handwerkertätigkeiten bei uns immer in unseren Häusern vorgenommen. Und mein Papa hatte aber damals den Mut, eben Anfang der 80er sich zu überlegen, dass er auch mal einen Auslandsdienst möchte. Und hatte dann die Gelegenheit, in England an der deutschen Schule zu arbeiten. Und wir sind dann also darüber. Und dort bin ich aber nicht auf die deutsche Schule gegangen. Ist ja auch eine Privatschule. Sondern ich bin da auf die örtliche, normale Schule gegangen. Die öffentliche Schule, die es ja so gab. St. John the Baptist School. Und bin da aufgewachsen. Und hatte wirklich eine wirklich sehr, sehr schöne Kindheit mit meinen zwei Schwestern, mit meiner Mutter, die immer zu Hause war, mein Vater, der auch als Lehrer das so gestalten konnte, dass er sehr viel beteiligt war an unserem Heranwachsen und habe nur positive Erinnerungen an diese Zeit.
Wenn du heute träumst oder tagträumst, tust du das auf Deutsch oder Englisch?
Beides. Es ist wirklich, also unsere Familiensprache mit meinen Eltern und meinen Geschwistern ist weiterhin Englisch. Also bilinguale Erziehung war ja Anfang der 80er oder Mitte der 80er not a thing. Da gab es einfach noch nicht so viele internationale Paarungen, ja. Und gerade was Deutsch betrifft, meine Mutter, wir waren damals 3 sehr kleine Kinder, sind recht schnell hintereinander gekommen, war, glaube ich, irgendwann krass überfordert. Mit denen muss ich das auf Deutsch sagen, dann muss ich irgendwem anders was auf Englisch sagen und alles übersetzen, weil keiner versteht Deutsch. Und hat dann wohl relativ schnell beschlossen, das mit dem Deutsch, das lassen wir jetzt. Diese Kinder werden jetzt einfach englischsprachig erzogen, sprechen jetzt Englisch, die werden schon noch Deutsch lernen, weil es war klar, dass wir nach Deutschland zurückkehren würden. Das ist im Auswärtigen Dienst, wenn man als Beamter eben ins Ausland kommt, so vorgesehen, dass man nach einer gewissen Zeit wieder zurückgeht nach Deutschland. Und daher habe ich erst Deutsch mit 12 gelernt. Und man wechselt ja dann bei diesen sehr intimen Beziehungen, wie man sie hat, zu den Eltern und den Geschwistern, ja auch nicht von einem Tag auf den anderen die Sprache. Das wäre ja irgendwie merkwürdig. Deswegen ist das bis heute so geblieben, dass das unsere Familiensprache ist. Die leben mittlerweile alle in Berlin. Also wir sehen uns zum Glück häufig und sprechen dann Englisch und ich spreche mit meinen Kindern eben auch Englisch. Aber mit meinem Mann Deutsch und man spricht mit unseren Kindern auch Deutsch. Aber daher kann ich dir gar nicht sagen, im beruflichen Kontext ist auch viel Englisch. Es ist beides.
Du bist mit 12, meinst du ja, gerade nach Deutschland gezogen. War das dann auch schon Berlin oder seid ihr zuerst woanders hingezogen?
Wir sind damals nach Hannover zurück. Dort kommen meine Eltern auch ursprünglich her. Sind da dann halt wieder hin zurück. Mein Papa hat dann an einem Gymnasium in Hannover weitergearbeitet und dort haben wir dann auch gelebt.
Ich bin mit 5 nach Deutschland gekommen. Niemand bei uns konnte damals Deutsch. Und ich weiß nur, für mich war das wahnsinnig schwierig, in einer neuen Kultur Fuß zu fassen. Die Sprache zu lernen war dabei noch das Einfachste. Aber es heißt ja irgendwie, dass 12 oder ich glaube 13 so der Kipppunkt ist, an dem es nicht mehr so einfach sein wird, die Sprache so zu erlernen wie ein Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin. Bei dir hören wir jetzt raus, dass das überhaupt gar keine Probleme gegeben hat. Vielleicht ja eben dann auch doch, weil ihr das eine oder andere Wort schon auf Deutsch auch in England gewechselt habt. Aber hattest du das Gefühl, als ihr damals nach Deutschland zurückgekehrt seid oder für dich nach Deutschland gekommen seid, das Gefühl, fremd zu sein? Oder war das einfach nur ein Schritt.
Doch, und das waren bei mir sehr turbulente Jahre. Also meine Eltern, damals als klar war, mein Papa geht zurück nach Deutschland, um eben als Beamter weiter in Deutschland zu arbeiten, war, glaube ich, die einzige Housing Sale Crisis, die es jemals in London gab, und wir haben unser Haus nicht verkauft bekommen.
Oh.
So unsere kleines viktorianisches Eckhaus. Und das mussten wir aber verkaufen, damit wir überhaupt in Deutschland Immobilie kaufen konnten. Das war für meine Eltern jetzt überhaupt nicht möglich, das irgendwie anders zu gestalten. Daher war klar, meine Mutter muss in England bleiben, bis wir dieses Haus zu einem vernünftigen Preis verkauft bekommen. Mein Vater geht zurück nach Deutschland, und meine Eltern haben damals entschieden, das war Anfang der 5. Klasse, dass ich mit meinem Vater zurückgehe, weil damals in Niedersachsen gab es eben die Orientierungsstufe, 5., 6. Klasse, und danach eben erst diese Aufteilung Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Und meine Eltern fanden es wichtig, dass ich die deutsche Sprache gut genug erlerne, dass ich eine Gymnasialempfehlung bekommen kann. So. Und bin damals also alleine mit meinem Vater nach Deutschland gezogen. Wir sind dann zu meinen Großeltern gezogen. Und ich habe die Hälfte der Woche ungefähr mit meinem Vater bei meiner einen Großmutter verbracht und die andere Hälfte der Woche bei meiner anderen Großmutter in einem anderen Vorort von Hannover, weil ich leistungsmäßig Schwimmerin war. Und dort war ein Leistungsverein zufälligerweise bei ihr im Ort, der sehr viele sehr gute SchwimmerInnen hatte, die dann zwar alle älter als ich, aber die haben mich eben aufgenommen als Talent dort. Und dann habe ich eben Hälfte der Woche bei der einen Oma, Hälfte der Woche bei der anderen Oma mit meinem Papa verbracht und bin in Hannover Innenstadt dann aber auf eine Orientierungsstufe gegangen, die meine Eltern ausgesucht hatten, weil die eben Französisch als erste Fremdsprache hatte, ja, damit ich eben das Englisch nicht habe. So. Und dort habe ich 3 oder 4 Monate verbracht, und an diese Schulzeit kann ich mich nicht erinnern, weil mein Gehirn, glaube ich, die Traumata, die ich dort erlebt habe, gesperrt hat für mich. Also es muss wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich gewesen sein. Ich wurde wohl massiv gemobbt dort in der Schule. Ich weiß noch, dass ich mich ein bisschen verbunden habe mit einem türkischen Mädchen, die eben auch neu war in Deutschland, die auch nicht so gut Deutsch konnte. Also mit der habe ich mich so ein bisschen verbunden, aber ich habe wohl massives Mobbing einfach erlebt aufgrund meiner Fremdheit. Ja, und nach 3, 4 Monaten hat mein Vater dann, ich glaube, meine Eltern hatten es eigentlich schon beschlossen, aber die wussten, ich lasse ihn nicht ohne weiteres alleine in Deutschland, weil man natürlich dann sehr großes Verantwortungsgefühl hat füreinander, wenn man in dieser Konstellation eben umzieht, hat mit mir so ein Scoring-Modell gemacht, wo er gesagt hat, guck mal, es gibt jetzt 3 Optionen, entweder du bleibst auf dieser Schule oder wir suchen dir eine andere Schule hier in Hannover, oder du gehst zurück nach England und gehst dann aber auf die deutsche Schule und lernst zu Hause quasi bei deiner Mutter, dann aber Deutsch in einem anderen Umfeld. Und haben dann dieses Scoring-Modell gemacht, und am Ende kam raus, es ist die beste Sache, wenn ich zurückgehe zu meiner Mutter für die Zeit. Und das war dann so, das war für mich wahnsinnig schwer damals, ihn alleine zu lassen. Und bin dann nach England zurück und habe dann den Rest der 5. Klasse eben auf der deutschen Schule verbracht. Und konnte da in einem Kontext, wo sehr viele Kinder zwischen diesen Sprachen hängen, Deutsch besser lernen. Ja, und da fiel es viel einfacher, weil da sind ganz viele, die können entweder nicht ganz Englisch oder nicht ganz Deutsch. Und es ist alles so ein bisschen spielerischer, dieser ganze einander auf Fehler hinweisen und so, weil alle ständig Fehler machen. Und dann konnten wir das Haus verkaufen, und dann sind wir zur 6. Klasse eben, also zu meiner 6. Klasse, allesamt zurückgezogen, haben dann ein eigenes neues Zuhause gehabt in Hannover. Und dort bin ich dann für die 6. Klasse eben auf eine Orientierungsstufe gegangen, da bei uns in der Ecke. Und das hat gut funktioniert. Ich habe eine Gymnasialempfehlung bekommen und bin dann zur 7. auf ein Gymnasium gegangen. Das heißt, ich hatte innerhalb von 2 Jahren 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Schulen, auf denen ich war. Und das ist ja für ein Kind, ich bin die Älteste bei uns, das war, glaube ich, schon herausfordernd damals, ja, dass überhaupt diese ganzen neuen Leute immer und ne, überhaupt neue Settings und so. Auf der anderen Seite jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich habe da so viel für mein Leben mitgenommen, weil ich seitdem nicht mehr Angst habe vor neuen Gruppen oder neuen sozialen Settings, weil, also da bin ich ja auch irgendwie immer geschwommen, ja. Irgendwie bin ich da ja doch auch vorangekommen. Und diese Erfahrung haben ja nicht besonders viele Leute in dem Alter, dass sie das Selbstbewusstsein bekommen, sich zuzutrauen, sich in neuen Umgebungen zu behaupten. Und das ist mir in dem Sinne, so herausfordernd wie die Zeit auch war, geschenkt worden in der Zeit.
Und man muss ja auch anerkennen, du hast jetzt nicht einmal darüber gesprochen, dass die Zeit auf der ersten Schule oder an der ersten Schule in Hannover in irgendeiner Form ein Scheitern war, sondern es war ja letztendlich ein Schritt in die falsche Richtung, ohne dass es dir zum Verhängnis geworden ist.
Ja, also wer weiß, was da im Unterbewusstsein ist und ob das jemals irgendwie hervortreten wird. Ich bin sicherlich, wenn ich jetzt auch so das Heranwachsen meiner Kinder beobachte, sehr, sehr sensibel, wenn es um das ganze Thema Mobbing geht. Also sowohl, wenn ich das Gefühl habe, Kinder werden gemobbt oder meine Kinder werden gemobbt, also egal in welche Richtung so, ich reagiere da extrem allergisch drauf. Aber ich glaube sozusagen, der starke familiäre Rückhalt, ja, es war ja immer klar, das war eine Sache, die klar war, meine Eltern und meine Geschwistern, die waren da. Egal wo wir waren, egal in welchem Haus, egal in welchem Setting, egal welche Schule, die waren da. Die waren da und bedingungslos da. Und ich glaube, diese Sicherheit, ja, diese Basis zu haben, hat mich da durchgetragen und niemals so grundsätzlich zweifeln lassen an irgendetwas.
Das Gefühl von Anpassung versus Fremdheit, das zieht sich dann durch weitere Stationen in deinem Leben. Du bist dann ein paar Jahre später in die USA gegangen. Ist das etwas, was du dir selber überlegt hast? Ist das etwas, was deine Eltern bei euch mal auf den Tisch gebracht haben oder dich dahingehend gepusht haben? Wie war das mit den USA und dir?
Ja, also das war ja Ende der 90er und damals ist man nicht so ins Ausland gegangen. Ja? Das haben nicht so viele Leute gemacht in der 11. Klasse. Mittlerweile machen das da zum Glück sehr viele Menschen, aber damals war das komplett exotisch. Und es ist, wenn ich so in mein Leben reflektiere, eine von vielen Situationen gewesen, wo Menschen im Umfeld meiner Eltern etwas in mir gesehen haben und einen Vorschlag gemacht haben für mich. Ja, also häufig kamen Impulse von außen, die mich zu neuen Stationen gebracht haben. Und ich, aber in dem Fall noch meine Eltern, haben die aber häufig auch ergriffen. Ja, das eine ist ja, du kriegst überhaupt eine Chance, das andere ist, was machst du mit der? So. Und das zieht sich schon so ein bisschen durch bei mir, dass ich mich in Situationen begeben habe, wo ich viele Chancen bekommen habe und ich die aber auch vollsten Herzens einfach dann angenommen habe. Und in dieser Situation war es so, dass ein Bekannter meiner Eltern mich kennenlernen durfte und dann gesagt hat, hier dieses, sie könnte ja auch vielleicht ein Jahr ins Ausland gehen. Ich kenne da einen Verein, Rotary, ist vielleicht manchen Leuten ein Begriff. Das ist so ein Verein, gibt es in verschiedenen Städten weltweit, also weltweit verteilt, wo Menschen sich zusammentun, häufig UnternehmerInnen, die auch soziale Projekte bei sich in der Kommune oder auch darüber hinaus machen wollen. Und in diesem Netzwerk kann man eben auch einen Austausch machen. Die schicken also einmal im Jahr Kinder wirklich weltweit von A nach B. Und die verschiedenen Clubs nehmen Leute auf oder schicken Leute weg. So, und das kostet dann halt nichts. Weil meine Eltern hätten mir einfach nicht ein Auslandsjahr finanzieren können. Das wäre nicht möglich gewesen. Aber so war das ja quasi ein Stipendium. Also man kriegt jetzt kein Geld, aber man hat Gastfamilien, die einen in einem Gastclub aufnehmen umsonst. Und meine Eltern haben auch dann Kinder aufgenommen in Deutschland. Aber es kostet jetzt kein Geld extra, außer jetzt der Flug. Und habe mich damals dafür beworben, musste da eben vorsprechen bei diesem Club und mich vorstellen. Und die haben dann gesagt, dich würden wir gerne fördern. Und die haben mich dann damals nach New York geschickt. Also New York State, Middletown, kleiner Ort in New York State. Und bin da dann hingekommen. Und das war, glaube ich, auf zwei Dimensionen von meinem Leben entscheidend. Das erste war, dass es dieses Ganze, sich zwischen Kulturen zu bewegen, nochmal in Gang getreten hat. Also es war nicht nur so, dass ich in England gelebt habe und dann in Deutschland und das bin ich so, sondern es war, nee, du kannst das weitermachen. Und ich habe ja, also bis heute ist es ja so, dass ich versuche, einen Großteil meiner Zeit in anderen Kulturen zu erleben. Und dass das sehr bereichernd befinde. Und da der Grundstein dafür wurde da gelegt. Ja, weil es war nicht nur die Geschichte Deutschland-England, sondern es war auch Kathi alleine entdeckt auch weiter die Welt. Ja?
Ja.
Und das Zweite war, dass es wirklich eine erste, sehr wichtige Abnabelung von meinen Eltern war. Weil wir haben bis heute, wir hatten damals ein sehr enges Verhältnis zueinander, bis zu dem Grad, dass ich häufig, glaube ich, nicht unbedingt nur Sachen für mich gemacht habe, sondern häufig für sie. Und das war das erste Mal, wo ich gelernt habe, Entscheidungen zu treffen im Alltag und darüber hinaus, die nur für mich waren. Wo ich auch gar nicht wusste, ob die das jetzt gut finden oder schlecht finden oder in Ordnung finden, sondern für mich.
Ja.
Und habe dann in der Zeit ein ganz neues Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl für mich entwickelt, das losgelöst war von meinen Eltern.
Ich habe noch eine Rückfrage dazu. Du hast gesagt, dass der Bekannte oder ein Bekannter deiner Eltern etwas in dir gesehen hat und diesen Vorschlag an sie herangetragen hat oder diese Option eröffnet hat. Kannst du dir heute erklären, was das gewesen ist?
Also ich glaube, die primäre Sache war, der hatte irgendwo im Hinterkopf, es gibt so ein Austauschprogramm und wenn er mal ein interessantes Kind trifft, spricht er mal die Eltern an. Also ich glaube, das war so eine Pflanze, die bei ihm wahrscheinlich irgendwo im Kopf wuchs. Aber was es jetzt genau war, weiß ich nicht. Ich war immer ein sehr, eben wie gesagt, durch diese Erfahrung der vielen Schulen, glaube ich, außergewöhnlich offenes Kind, habe viel diskutiert mit Erwachsenen, wenn sie bei uns im Umfeld waren oder mich mal eingemischt und mich nicht so kindlich verhalten, sondern hatte halt, habe mitgemacht bei auch Erwachsenenthemen. Und vielleicht war es das, dass er dachte, ach ja, die ist ja interessant. Ah, okay, da gibt es auch dieses Programm, das schlage ich jetzt mal vor.
Ist das etwas, was dein Mann und du heute ebenso mit euren Kindern praktiziert? Also kann ich mir das Familienessen wie eine große, ja, wie ein Mini-Ernst-Parlament vorstellen, in dem jede Person ihre Meinung zum Besten geben kann?
Oh ja. Also bei uns ist beim Abendessenstisch, also das ist eine Regel, die wir haben, seitdem mein erstes Kind geboren wurde, dass wir alle jeden Abend um 18 Uhr zu Hause sind und dann auch zusammen essen. Und also sofern es keine Veranstaltung gibt, das ist wieder eine Ausnahme, aber kein Büro wird uns jemals vom Abendbrottisch halten.
Ja.
Und da müssen wir mit Handzeichen arbeiten. Also es gibt so viel zu sagen,
ich möchte auch mal,
dass ich gemeldet werden muss.
Ja.
Und dann wird halt reihum, okay, jetzt darfst du, nee, Moment, jetzt muss kurz, nein, das darf die Person, nein. Und dann wird wirklich schon wild diskutiert. Und das liebe ich sehr, sehr. Also meine Kinder sind ja mittlerweile in der Schule alle. Und das liebe ich sehr an diesem Alter, dass man das kann.
Wie lange dauert dann so eine Sitzung bei euch?
Ach, so lange halt, wie wir Abendessen, was weiß ich, 45 Minuten, ja.
Okay, das heißt, es ist gar nicht so einfach, dann eben auch mit 5 Personen mal zu Wort zu kommen.
Nein, nee, überhaupt nicht. Und die Themen sind vielseitig und jeder hat von seinem Tag was zu erzählen und Erlebnisse, Eindrücke, die anderen mitbekommen sollen oder eine Meinung zu irgendetwas. Aber das liebe ich. Das haben meine Eltern auch gemacht. Ich denke mir jetzt manchmal, ich erinnere mich daran, wie wir am Abendbrotstisch mit meinen Eltern, habe ich dann zum Teil alle Gespräche, die mir so wichtig waren in der Schule, auch in der Oberstufe dann, wiedergegeben. Ich erinnere mich daran, wie ich dann sage, ja, und dann hat der und der das und gesagt und dann hat die und die das und das gesagt und dann ist das und das passiert. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein, hatten die überhaupt eine Ahnung, wer diese ganzen Leute sind? Also war das über, aber die haben immer zugehört in einer Engelsgeduld und alles angehört und Rückfragen gestellt und haben mitgelitten und mitgefeiert. Und dadurch fühlte ich mich und meine Gedanken und da fühlte ich eine Wertschätzung für. Und das will ich unbedingt meinen Kindern auch mitgeben, dass ihre Meinung und ihre Gefühle und das, was sie erleben, irgendwie wichtig sind und Bedeutung haben und ich ihr Sounding Board sein kann. Und daher hat das bei uns so eine Priorität.
Weil das ja in der heutigen Zeit auch ganz schön heftig diskutiert wird. Welche Regeln habt ihr euch gegeben bezüglich digitaler Geräte am Esstisch?
Meine Kinder dürfen, also haben eigentlich unter der Woche keinen Screentime.
Ja.
Die haben auch keine Smart-Geräte, die werden auch keine bekommen.
Schon mal ganz klar die Grenzen gesetzt, die werden auch keine bekommen und die braucht auch bitte nicht zu diskutieren.
Nee, die werden auch keine bekommen und es ist ein sehr schwieriger Prozess, muss ich sagen, weil seit mehreren Jahren Menschen in ihren Klassen solche Geräte haben und es einen extrem großen Druck, also ich finde es immer total lustig, wenn Eltern sagen, ja, es ist doch Sache der Familie, wie das entschieden wird. Nein, ist es nicht. Weil in dem Moment, wo du deinem Kind ein iPhone gibst und eine Klassen-WhatsApp-Chat machst, hast du einen direkten Einfluss auf mein Leben. Ja? Weil mein Kind wird jetzt ausgegrenzt aus einer extrem wichtigen Kommunikationschannel und das entscheidest du. Und daher, das ist nicht losgelöst. Ich finde, solche Themen müssen unbedingt eigentlich in Klassenräten besprochen werden zwischen den Eltern, dass man ein gemeinsames Verständnis davon hat, was man da macht, wird aber nicht gemacht, ist doof. Und vor allen Dingen dieses Gefühl, so das Kind hat dann das Gefühl, es ist das Einzige auf der ganzen Welt, was nicht so ein Gerät hat. Und die Eltern haben auch das Gefühl, sie sind die einzigen Eltern, die ihnen das verbieten, ja. Und da gibt es ja auch immer mehr Bewegungen, wo sich Eltern zusammentun und sagen, wir solidarisieren uns jetzt und sagen, wir halten das durch. So. Und wir halten das durch. Und ich rede ganz viel mit meinen Kindern darüber, warum wir das durchhalten und warum sie diese Geräte nicht haben werden. Die haben zum Teil so Burner-Handys, also die einfach nur zum Telefonieren da sind, weil sie mittlerweile so selbstständig sich bewegen, dass sie ein Kommunikationstool brauchen und ich auch gerne mit ihnen kommunizieren möchte dann. Aber sie haben keine internetfähigen Geräte. Mir geht es gar nicht um die Verteufelung eines digitalen Gerätes, überhaupt nicht. Ja, aber es geht darum, was das mit Kindern machen kann, wenn es internetfähig ist. Und da sehe ich keine Daten überhaupt, die darauf hindeuten, dass das eine gute Idee wäre.
Ja, noch nicht mal welche, die von Facebook oder dem Meta-Konzern gesponsert wurden. Kehren wir in deine Kindheit zurück oder auch in die Zeit, in der es meine Kindheit war. Wir sind ja, als du in den USA warst, als du zurückgekommen bist, war digitale Kommunikation oder generell Computer überhaupt, es wurde langsam a thing. Aber es war nicht omnipräsent und schon gar nicht im Sinne von Smartphones. Die gab es damals noch nicht. Das heißt, wir mussten uns die Welt selbst so ein bisschen erschließen. Und du hast das deutlich offensiver getan, als ich das gemacht habe. Denn du bist dann im Studium eben, hast du dich nicht nur für eine andere Stadt entschieden als Hannover und bist weggezogen, sondern du hast dich dann auch noch mal für ein Jahr für ein anderes Land entschieden und auch für eine andere Sprache und bist nach Sevilla bzw. Spanien gegangen. Was hat dich da angetrieben zu sagen, ich gehe jetzt nicht den in Anführungszeichen bequemen, unbequemen Weg, dass ich noch mal nach England gehen kann oder in ein englischsprachiges Land, sondern du hast gesagt, ich möchte noch eine Sprache mitnehmen.
Man muss dazu sagen, das hatte keinen Platz in unserer Vorbereitung, aber ich war im Studium ein Jahr in Spanien, ein Jahr in Argentinien und ein halbes Jahr in Quebec. Also ich war sehr viel weg.
Warst du auch mal da?
Selten. Und das war damals auch total unüblich. Ja, das hat man nicht gemacht. Das war strange. Ich weiß gar nicht so richtig, warum ich mich für Erasmus beworben habe. Aber ich weiß noch, dass es total umkämpft war bei uns in der Schule. Diese Plätze, vor allen Dingen Sevilla, war irgendwie, da wollten irgendwie sehr viele Leute hin, hatten drei Plätze. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen mehr gehasselt, als die anderen, um da ranzukommen. Habe so nochmal eine E-Mail hinterher geschickt an den Lehrstuhl, der das betreut hat und nochmal kulturell erklärt, warum ich da unbedingt hin will. Und Spanisch wollte ich lernen, weil interessanterweise meine Familie spanisch sprechende Wurzeln hat. Also meine Großmutter ist nach dem Krieg, ist Teil peruanisch gewesen und ist nach dem Zweiten Weltkrieg auch zurück nach Peru gegangen und da ist meine Mutter auch geboren.
Okay.
Die ist dann allerdings mit 7 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt, also mit ihrer Mutter und ihrem Vater, der Deutsch war. Aber daher ist sozusagen, meine Mutter spricht rudimentäre Spanisch, also die hat das nicht so aufrechterhalten können. Aber dass da irgendwas ist mit dieser spanisch sprechenden Kultur und so, da war in meinem Kopf schon immer was. Und interessanterweise sind meine Schwestern dann auch beide sozusagen während der Schulzeit sogar noch nach Lateinamerika gegangen. Und daher hat die spanische Sprache bei uns auch einen ganz anderen Stellenwert in diesem Teil der Familie bekommen. Ja, also wir sprechen dann jetzt alle Spanisch und haben häufig spanische Bekannte dort. Oder ne, dieses ganze Thema spanische Sprache hat dann in meiner Elternfamilie nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Aber ich dachte halt damals, okay, Sevilla. Und habe damals aber wirklich gedacht, so ich mache jetzt noch einmal so ein Auslandsding und dann komme ich aber zurück und then I will settle down. Ja, ich hatte auch damals eine Partnerschaft schon länger mit einem Mann in Hannover, da wo meine Eltern damals auch gelebt haben. Und ich dachte wirklich so, der lebte nicht auf eine Art und Weise, wo so Auslandsaufenthalte und sowas ein Thema waren, hatte einen anderen Lebensstil. Und ich dachte wirklich so, okay, ich spüre da was in mir, ich will nochmal sowas machen, aber das ist das letzte Mal. Das ist noch so dieses eine große Wuha und dann Cardi's gonna settle down, die wird irgendwie zu Conti gehen, da irgendeine Abteilung leiten und das ist das, was passieren wird. Es war mir komplett glasklar, dass das so mein letztes Wuha ist. Und das war mein erstes Wuha eigentlich. Ja, also das ganze Leben dort, in Münster, wo ich ja studiert habe, war das Grundstudium auf 5 Semester angelegt und ich habe es halt in 3 fertig gemacht und bin dann nach Sevilla. Das heißt, ich bin gegangen und musste nichts mehr machen für mein Grundstudium. Ja, ich war quasi scheinfrei. Ja, ich wusste, ich wollte weitermachen, aber ich musste keine einzige Klausur machen in der Zeit. Das heißt, für jemanden, der immer sehr ambitioniert und gewissenhaft war, was die Schule betraf, was das Studium betraf, war ich zum ersten Mal so wirklich frei. Und das Einzige, was ich mir zur Regel gesetzt hatte, war, dass ich diese Sprache lernen wollte. Aber ich habe wirklich zum ersten Mal im Leben wirklich komplett einfach so richtig gelebt. Ja, also ich war jetzt niemals ein Kind von Traurigkeit, das jetzt nicht, aber ich habe kulturell alles Mögliche mitgenommen. Ich habe wahnsinnig viel Zeitung gelesen, ich bin zu Kunstausstellungen gegangen, zu irgendwelchen Tanzauftritten. Ich habe wirklich alles, was man an andalusischer Kultur mitnehmen kann, habe ich mitgenommen, bis in das letzte Tröpfchen. Und als ich da zurückkam, wusste ich, das geht so weiter. Ja, ich möchte die Welt entdecken. Ich möchte weiter andere Kulturen kennenlernen. Ich möchte diese Inspiration, die ich spüre, wenn ich im Ausland bin, das muss weiter Teil meines Lebens sein. Das hört hier nicht auf, sondern es fängt hier gerade erst an. Und das war wirklich eine 180-Grad-Wende, die so eine ganz neue Perspektive auf so, wer bin ich und was kann ich eigentlich werden und wo kann ich es eigentlich werden, nochmal so umgedreht hat.
Im Wissen, was du werden möchtest oder im Wissen, dass du nicht so werden möchtest, wie du es dir vorher überlegt hast?
Im Wissen, dass die Welt größer ist. Also meine Welt größer ist, dass ich größer denken kann. Dass es sozusagen, dass ich nicht standardisierte Wege vorgehen werde, sondern dass ich mehr will, mehr erleben, irgendwie mehr so hinterfragen, mehr nicht einen Standardweg gehen, sondern das anders machen oder mir zuzutrauen, anders zu denken und dann eventuell anders zu gehen. Ja, aber dann überhaupt dann, und wie gesagt, es waren häufig Sachen, die kamen. Dann, ich war ein Jahr dann wieder in Deutschland, hatte dann nach der Zeit in Spanien mich eben beworben bei dem Professor, dem Professor Backhaus in Münster, sehr renommierter Marketinglehrstuhl, bei dem zu arbeiten und seine Vorlesung auf Englisch zu übersetzen. Also mein Englisch-Skill geleveraged und gesagt, hier, komm mal, wird doch jetzt alles Englisch, kann ich alles für Sie übersetzen. Daher guten Rapport aufgebaut mit diesem Lehrstuhl. Und nach einem Jahr kamen die dann auf mich zu und sagten, hier, wir wollen einen Austausch aufbauen mit einer Universität in Argentinien. Da muss jemand hin, den wir kennen und der Spanisch kann. Klar. Also noch nie jemand 2 Jahre weg gewesen an der Uni, aber ich so, natürlich mache ich das. Ja, ich packe meine Koffer. Los geht's. Und habe dann eben dieses Austauschprogramm dann mit Argentinien eben aufgebaut. Und während ich in Argentinien war, bekam ich einen Anruf von Rotary wieder, mit denen ich Kontakt erhalten habe, die gesagt haben, ja, wir haben auch für Studierende so einen kulturellen Austausch. Willst du das nicht machen? Na, ich gesagt, ja, schwierig. Wann ist denn das Bewerbungsverfahren? Ja, das ist jetzt irgendwie übernächste Woche. Ja gut, ich sitze in Argentinien. Schwierig. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Digitale Bewerbung war da meist nicht so. Naja. Mein Opa angerufen. Opa, kannst du mir Geld leihen für einen Flug nach Deutschland? Ich musste so ein Bewerbungsgespräch. Ich zahle es dir zurück. Ich stotter das ab über welche Jobs, die ich mir dann suche. Hat er mir geliehen, das Geld. Bin dann also wirklich für eine Woche zurück nach Deutschland, habe dieses Bewerbungsgespräch gemacht, habe es bekommen und wusste, okay, ich komme nach Argentinien, komme ich zurück, halbes Jahr, dann geht's weiter nach Quebec, nach Kanada. So, und das war eben sehr häufig dieses, ich glaube, es gibt Schicksal, aber es ist nicht Glück, das ist es nicht. Ich finde, das ist, wenn Leute das sagen, ach, ich hatte ganz viel Glück, ist das ein Underselling. Man muss sich der Welt auch sozusagen, man muss ganz viel Vorleistungen leisten, wie ich damals bei diesem Lehrstuhl oder so, ja, ich habe schon immer gegeben. Ich habe schon immer erstmal gegeben, aber dann auch, wenn irgendwas kam, von dem ich auch gar nicht wusste, dass es kommt, habe ich es auch genommen und habe es auch versucht, ja, das mitzunehmen, was auch immer da kam.
Ja, in unserer Arbeit bei Hyper ist es so, dass wir häufig mit recht, sagen wir mal, noch unbefleckten GründerInnen zusammenarbeiten, die dann erste mediale Gehversuche machen, feststellen, dass das gut funktioniert, wir relativ schnell so einen guten Track Record aufbauen und dann nach 4, 5, 6 Monaten kommt dann der Impuls, nee, komm, das möchte ich nicht machen, das ist jetzt auch zu klein, ich bin jetzt dem entwachsen. Ich habe bei dir immer das Gefühl, dass genau diesen Aspekt, was du gerade gesagt hast, man muss erstmal geben, dass dir das eher fremd ist und dass du dich auch auf die Dinge einlässt, die vielleicht zu klein für dich sein könnten.
Ja, ich glaube gar nicht, dass ich das zumindest damals nicht auf so groß, klein und sowas eingelassen habe.
Ja.
Es war aber grundsätzlich dieser Gedanke so, ich leiste erstmal vor, wer weiß, was daraus wird. Ja. Und keiner schuldet mir irgendetwas. Und ich habe auch erstmal nur mich zu geben. Ja, ich habe kein Geld, ich habe kein besonders illustres Netzwerk. Ich habe mich, aber ich habe mich und mein Gehirn und meine Leidenschaft und meinen Arbeitseinsatz. Und das kann ich dir geben. So, und das gebe ich dir jetzt erstmal. Und ich habe damals nie gedacht, das war schon, als ich angefangen habe, da beim Lehrstuhl zu arbeiten, habe ich nie gedacht, dass die mir mal nochmal einen Auslandsaufenthalt irgendwie anbieten. Es ist komplett im luftleeren Raum gewesen, was daraus wird. Aber zu wissen, so diese extra Mile zu gehen für Leute, für Beziehungen, ja, ganz wichtig finde ich so, bei Beziehungen nicht immer so zu fragen, was habe ich davon, sondern erstmal, was kann ich denn eigentlich tun? Es kommt immer irgendwann irgendwas zurück. So, und das, das zieht sich ja irgendwie schon durchs Leben. Das war ja damals auch beim Eintritt von McKinsey und dann noch später so beim Gründen. Das waren nie Sachen, wo ich bewusst gesagt habe, so jetzt, jetzt muss mal was kommen oder jetzt gehe ich das strategisch an, aber irgendwie flatterte das rein und fiel halt immer auf einen Boden, wo ich sagen konnte, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass du ein Mensch gewesen bist, weil du es gerade gesagt hast, in Bezug auf Beziehungen, der Entscheidungen nicht einsam und aus dem Bauch heraus getroffen hat, sondern dass du diese Beziehung vielleicht auch als Sounding Board für dich genutzt hast, um zu hinterfragen, wie Menschen dich sehen und welchen Weg sie sich für dich vorstellen könnten. War das so, als du die Entscheidung für McKinsey getroffen hast, oder war das Kathi als Lonesome Ranger, die dann vorangeschritten ist und in die Unternehmensberatung gegangen ist?
Ja, das McKinsey war schon eine sehr einsame Entscheidung, weil auch hier ich ja nicht aus einem Umfeld komme, wo es sowas gibt. Ja, also ich kannte jetzt keine Unternehmensberater. Auch Unternehmensberatung, auch mein ganzes Studium lang. Also nie im Leben hätte ich gedacht, dass das was für mich ist. Noch weniger, dass Gründung was für mich ist, ja? Also komplett ausgeschlossen.
Wo hast du dich denn gesehen während des Studiums?
Ich glaube wirklich in so einer Marketingabteilung. Aber internationaler. Also das wuchs schon.
Also nicht mehr Conti. Idee, so.
Genau, nicht mehr Conti. Also beziehungsweise ich glaube, Conti ist auch relativ, wir wollen jetzt gar nicht Conti fertig machen.
Conti ist relativ international, aber Conti ist halt auch so ein Sinnbild für Hannover.
Ja, genau. Und also es könnte sein, könnte auch irgendwas irgendwo anders sein. So. Aber auf jeden Fall so ein bisschen mehr so in der großen, weiten Welt. Vielleicht so internationale Marketingmanagerin. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich so am ehesten das gewesen, wo mein Gehirn mich so ein bisschen hingeführt hat. Aber mir fiel es ja schon immer sehr schwer, mich wirklich festzulegen, was ich denn machen will. Ich habe damals Praktika gemacht bei so Branding-Agenturen, bei der Deutschen Telekom in der Regulierung. Das war auch sehr interessant. Was ganz anderes. So immer mal wieder so hier und da Sachen. Und ich wusste wirklich nicht so wirklich, wo soll es denn jetzt hingehen. Aber auch dieses, also die Entscheidung zum Beispiel BWL zu studieren, ist ja auch entstanden, weil meine Eltern ja nichts mit BWL zu tun. Aber ich habe damals, vielleicht auch eine interessante Side-Story, ich habe damals in der Deutschen Schule London ein Mädchen kennengelernt, die, mit der ich mich angefreundet habe, und ihre Eltern, das war so ein internationaler Manager, ihr Papa, und der ist dann auf einer Rotation deutsche Familie nach Singapur dann gegangen. Und ich habe dann, als ich in der 12. Klasse, nee, 13. Klasse war, haben die mich eingeladen, die zu besuchen. Und meine Eltern haben gesagt, das ist doch total cool, das können wir dir wieder vorstrecken. Wir haben kein Geld. Wir strecken dir das vor, du musst es dann abstottern an uns, aber wir strecken dir das vor. Und wir gucken, dass die Schule dich so 2 Wochen extra um die Weihnachtsferien aus der Schule befreit. Das hat die Schulleitung dann erlaubt. Und dann bin ich also nach Singapur. Und der Vater dieser Freundin, der hat mitbekommen, dass ich so einen dicken Schinken hatte über was für Studienfächer gibt es denn überhaupt in Deutschland. Und der war halt Manager. Und der hat dann zum ersten Mal so nachts, weiß ich noch, saßen wir in irgendeinem Raum irgendwo da in ihrem Haus in Singapur, mit mir ewig darüber gequatscht, was Management eigentlich ist. Ja. Und da habe ich dann entschieden, ah, okay, spannend, das ist doch interessant, da kann ich viel mitmachen, also studiere ich BWL. Also auch da wieder, eigentlich irre Geschichte, wie ich das da überhaupt drauf gekommen bin. Ja. Aber gut, dann saß ich da, dachte internationales Management, und Beratung traue ich mir nicht zu. Und ich hatte mir aber damals, ich wollte einen Internetanschluss haben, wir haben ja schon darüber geredet, dass Digital war noch nicht so. Und da gab es so eine Förderung, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber da musste man seinen Lebenslauf hinschicken und hat dafür dann einen Internetanschluss bekommen. Und der Lebenslauf wurde geteilt mit Firmen. Es war so ein Recruiting-Funnel für so ein paar Firmen. Und McKinsey war eine Firma davon.
Ja.
Und die haben halt daher meinen Lebenslauf bekommen und haben mich angeschrieben und haben gesagt, möchtest du nicht mal so einen Kommunikationsworkshop machen? Und ich dachte, okay, also Unternehmensberaterin werde ich ja auf gar keinen Fall, ohne zu wissen, was es ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht Kathi-Ding. Aber so ein Kommunikationsworkshop, den sollte man doch mitnehmen. Das ist doch total sinnvoll. Und bin damals zu denen ins Hamburger Büro gefahren und war komplett blown away. Ja, hab da halt irgendwie, die waren so interessant. Und da waren Frauen, die da gearbeitet haben. Und der Job, der hörte sich ja total interessant an. Und die dachten irgendwie, ich könnte hinpassen. Irre. Also ich war schon gut im Studium, das war es gar nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Ja, also ich war schon eine Top-Studentin. Aber trotzdem, es war so, nein, das ist doch einfach eine Welt, mit der habe ich nichts zu tun. Ja, und dann bin ich am Ende da, dann 2 Monate später, da haben die mich noch so Follow-up-Ding eingeladen. Und am Ende war es nichts anderes, was ich wollte, außer da zu arbeiten. Ja, ich wollte dahin. Das war, ich hatte plötzlich die Vision und ich wollte dahin. Und das wiederum hat schon viele Leute verwundert in meinem Umfeld, weil ich habe schon immer sehr viel Wert, wie gesagt, auf meine Beziehungen gelegt, auf meine Freundschaften, die ich da hatte in Münster. Und das war schon der Eindruck so, boah, da hat man ja gar keine Zeit mehr für gar nichts, wenn man das macht. Hätten wir nicht gedacht, dass du das machst. Und für meine Eltern, die kannten McKinsey halt auch nur aus der Zeitung und es war nicht besonders linksprogressiv, was die gemacht haben. Und da war auch so Verwunderung, was das Kind denn da macht. Ja, und dann natürlich, als es dann funktioniert hat, allein das Einstiegsgehalt, das war ja für jemand, der so aufwächst wie ich, unvorstellbar. Wirklich unvorstellbar. Für meine Eltern, für mich einfach absurd.
Zumal man ja auch dazu sagen muss, du hast ja unter der Woche gar nicht die Möglichkeit, das Geld wieder auszugeben.
Nee, also das auch. Und manche KollegInnen haben es ja interessanterweise trotzdem geschafft, aber also ich nicht. Und man muss dazu sagen zum Beispiel, also ich bin wirklich so, also ich hatte wirklich eine ganz tolle Kindheit, aber zum Beispiel, wir waren nie im Hotel. Ja, Hotel war, habe ich nicht von innen gesehen. Wir haben so häufig so Häuserswaps gemacht, ja, mit so anderen Familien und so, aber so, und plötzlich lebte ich in Fünf-Sterne-Hotels, ja, und bin die ganze Zeit Business Class geflogen und also komplett andere Welt, ganz irre, aber wieder so neues soziales Setting, Kati, spring rein, schwimmen, lern da mal schwimmen. Und ja, so bin ich dann dahin gekommen und das war natürlich, glaube ich, hat auf jeden Fall den Takt gesetzt, was meinen beruflichen Werdegang betrifft, dass nicht nur ich sozusagen ein etwas untypisches Leben haben werde, sondern dass ich vor allen Dingen mir zutrauen darf, auch wirklich beruflich groß zu denken. Und mir natürlich eine Art von finanzieller Sicherheit vom ersten Tag gegeben, die mich auch ja total beruhigt hat natürlich. Ja, das Gefühl so, ich sorge finanziell für mich. Ich kann jetzt schon Rücklagen bilden. Ich habe eine finanzielle Sicherheit, die ich für mich selber schaffe, die mir sehr wichtig war.
Gleichzeitig ist es ja so, dass viele Menschen dann den Absprung gar nicht mehr schaffen. Also das ist ja auch etwas, je früher du die finanzielle Sicherheit aufbaust, desto gemütlicher machst du es dir in ihr. Und dich hat es später trotzdem nicht abgehalten, dir zu überlegen, was nach McKinsey kommen könnte?
Nee, ich habe ja da bei McKinsey dann, was natürlich auch wichtig war, McKinsey da sein, ist, dass ich meinen Mann da kennengelernt habe. Der hatte einen Monat vor mir angefangen und wir haben uns aber erst so nach einem Jahr ungefähr gefunden. Und wir waren beide vom Typ her so, dass wir jetzt gar nicht so großspurig gelebt haben. Also das Leben unter der Woche war uns irgendwie großspurig genug. Und wir haben dann zum Beispiel, ich glaube, wir haben 300 € Miete zu zweit in der WG in Berlin dann bezahlt. So. Ja, das heißt, wir konnten wirklich zu der Zeit sehr viele Rücklagen bilden und haben ja dann zum Beispiel auch, wir waren dann, waren 2 Jahre bei der Firma und dann sind wir gemeinsam nach Barcelona gezogen und zum Teil nach Australien, wo er eben sein MBA gemacht hat und ich habe parallel promoviert extern und konnten danach diesem ganzen, also halbe Weltreise durch Asien gemacht, alles mögliche, konnten uns danach immer noch unsere erste Eigentumswohnung kaufen in Berlin, weil wir eben einfach wirklich immer, wir haben gut gelebt, aber wir haben halt auch immer gut gespart.
Gab es die Frage der finanziellen Sicherheit, als ihr über Kinder nachgedacht habt? Du bist 2013 Mutter geworden, das erste Mal, muss man dazu sagen. Und für viele ist das ja dann eben auch die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Spoiler, es gibt ihn nicht, aber wie war die Vorbereitung bei euch dafür?
Ich glaube, ab dem Moment, wo ich bei McKinsey angefangen habe, wuchs in mir ein ganz großes Selbstbewusstsein, dass ich beruflich schon irgendwie unterkommen werde. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ab dem Moment, wo ich das gemacht habe und das anscheinend auch einigermaßen gut gemacht habe, habe ich so ein Selbstbewusstsein entwickelt, ich werde schon weich fallen, was den Job betrifft. Ja. Und das hat mir auf der einen Seite das Selbstbewusstsein gegeben, das Leben bei der Firma so zu gestalten, dass ich das überhaupt 12 Jahre durchgehalten habe. Ja, weil habe das alles nicht unbedingt so gemacht, wie die meisten anderen KollegInnen das gemacht haben, gerade was die Arbeitszeiten betrifft. Und auf der anderen Seite dann auch im Hinblick auf die Kinder, der Gedanke so, selbst wenn ich jetzt eine Zeit lang nichts verdiene, ich werde schon irgendwie einen coolen Job noch irgendwo finden. Ja, also ich weiß noch nicht, was er ist. Vielleicht gehe ich zur Firma zurück, vielleicht nicht und wie auch immer. Und gerade weil wir als Duo sozusagen dann da waren, wir hatten ja 2 Menschen, die auf dem Level eine Ausbildung hatten und verdient haben. Das bietet natürlich wahnsinnig oder hat mir sehr viel Sicherheit geboten. Ja, das Gefühl so, einer von uns wird schon irgendwas machen, das uns alle ernährt. Und das war dann auch eine Zeit lang die Regel. Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den verschiedenen Gründungen, die wir beide gemacht haben. Einer sollte eigentlich immer ein Einkommen gerade haben und der andere kann ja in der Zeit dann Kinder erziehen, gründen, irgendwas anderes versuchen. Aber dass wir so ein Standbein haben.
Jetzt hast du das Wort Gründen schon mehrfach angesprochen. Das ist ja etwas, womit dich die meisten wahrscheinlich heute in Verbindung bringen. Nicht nur durch deine Zeit bei Ouya, sondern eben auch durch dein Engagement im Bundesverband Deutsche Startups mittlerweile. Unabhängig davon, du hast ja erzählt, aus was für einem familiären Umfeld du kommst und dass das Thema Unternehmertum bei euch kein Thema war. Ab wann war dir klar, mein Weg bei McKinsey wird endlich sein und ich möchte irgendwann mal selber ein Unternehmen gründen, irgendetwas quasi mit meinen eigenen Händen erschaffen?
Den Zeitpunkt gab es nicht.
Wie kamst du zu Uja?
Durch die Idee an Uja. Also es kam durch die Begeisterung für dieses Produkt. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe auch wieder so ähnlich wie meine Vorstellung von Unternehmensberatung eine, finde ich, nicht zutreffende Vorstellung vom Unternehmertum gehabt. Ja, ich habe immer gedacht, boah, dieses Unternehmertum, das ist quasi noch krasser arbeiten, ja. Da hast du wirklich gar keine Freizeit mehr. Du sitzt in so einem Loch im Keller, musst total schrubben, ja, und siehst deine Kinder nicht und so weiter und so fort. Und das ist ja auch diese Vision, diese Hustle-Culture, die so oft zelebriert wird in den sozialen Medien und so. Ich finde es ganz furchtbar. Also das gibt's auch, genauso wie es Unternehmensberater gibt, die kaum schlafen, ja. Aber das ist nicht der einzige Weg, diese Berufe zu machen. Und wir reden einfach viel zu wenig über die Leute, die das anders gestalten. Und ich glaube, dadurch schließen wir auch so viele Frauen von diesen Berufsklassen aus, weil sich generell Frauen vielleicht dann doch ein bisschen mehr sozusagen wünschen, so erzogen, ne, für die Kinder da zu sein oder soziale Kontakte zu pflegen und daher diese Jobs konsequent für sich ausschließen. So. Und das war beim Gründen auch so. Ich hatte eine ganz schlimme Vorstellung von, was das eigentlich bedeutet, daher keine Option für mich. Und dann hat aber mein Mann gegründet. Der, muss man dazu sagen, der kommt aus einer sehr unternehmerischen Familie. Daher lag ihm, glaube ich, die Idee näher, das zu machen. Der hat also McKinsey verlassen, war erst angestellter Geschäftsführer bei einer Firma und hat dann danach selber gegründet mit einem Freund zusammen und hat damals mir eben gesagt, wir haben diskutiert, ob er jetzt diese Firma versucht zu gründen und wie das wird. Und ich habe gesagt, ja, ist ja alles gut, aber du bist jeden Tag um 18 Uhr zu Hause. Ja, wir hatten gerade unser erstes Kind bekommen und nee, also so. Und über die Jahre habe ich dann eben beobachtet, wie dieses Thema Unternehmen bauen, Unternehmen skalieren, Unternehmen verkaufen, funktioniert mit einer aktiven Elternschaft. Ja, also es war schon so, dass wir eher so 75-25 aufgeteilt waren, also ich 75, er 25, aber der hat 25 gemacht. Ja, der hat diese Firma auf eine Art und Weise aufgebaut, dass es sich gut verbinden ließ mit unserer Familie. Und immer wieder muss man dazu sagen, weil ich gesagt habe, nee, das muss jetzt mal anders gehen und ich glaube, es geht auch anders. Und er sich dann getraut hat, es zu versuchen, zu überlegen, wie er das umsetzt. Beispielsweise, die haben eine Eventfirma gehabt, Sport-Eventfirma, Xletics heißt die, gibt es immer noch, super, super Ding. Und haben damals eben aus Deutschland ins Ausland expandiert und er war da vor allen Dingen für die Operations mit zuständig und war dann plötzlich fast jedes Wochenende irgendwo in Europa unterwegs. Ja, also auf den Events. Und das habe ich halt ein Jahr mitgemacht und habe dann am Ende des Jahres gesagt, war ja ganz toll, Schatz, aber im nächsten Jahr fährst du nicht mehr auf diese Events. Und erste Reaktion, geht nicht, auf gar keinen Fall. Also wie soll es gehen? Ist ja mein Job, muss ja bei den sein, hätte ich gesagt, immer hier sein. Aber wir haben hier kleine Kids und du kannst nicht am Wochenende immer weg sein. Das funktioniert nicht. Und schau da, hat funktioniert. Also und das habe ich dann eben live erlebt. Ja, dieses so, aha, man kann erfolgreich Unternehmen bauen, Unternehmen skalieren und da gewisse eigene Regeln dran setzen, was das heißt in der Art und Weise, wie ich diese Arbeit lebe. So. Und diesen Gedanken, der Gedanke war plötzlich bei mir da. Ja, Unternehmertum war nicht mehr ganz furchtbar nur im Keller und ganz schlimm, sondern riesige Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, Freiheit. Das habe ich mit Unternehmertum assoziiert. Durch die Gründung meines Mannes. Und dann kam eben dann begegnete mir eben die Periodenunterwäsche und fiel in dem Sinne auf fruchtbaren Boden.
Du hast dieses Bild gerade beschrieben, wie dein Mann nach diesem einen Jahr des vielen Reisens von dir zurück ins Wohnzimmer und ins Kinderzimmer gebeamt wurde. Ich stelle mir häufig die Frage, wenn ich Menschen beobachte, wie sie Unternehmertum gestalten, ob es nicht viel öfter dieses Korrektiv braucht, um letztlich diese Hustle-Culture so ein kleines bisschen gerade zu rücken. Also ob es nun die Ehefrau oder den Ehemann oder die Partnerin, den Partner, you name it ist, oder vielleicht auch die Kinder selber, die sich nicht alles gefallen lassen, sondern sagen, mag ja sein, dass das jetzt so erfolgreich war, aber lass uns mal schauen, ob es nicht auch anders erfolgreich sein kann und Familie einen größeren Stellenwert in unserem gemeinsamen Leben spielen kann.
Ja, und ich glaube, bei uns beiden ist es einfach wirklich immer diese Symbiose. Es ist auf der einen Seite die Person, die immer alles disruptet, das bin ich bis heute. Also immer, wenn bei uns Stillstand ist, komme ich an und sage, ich habe mir überlegt, der Bereich, der geht doch noch besser. Können wir da nicht irgendwie was machen? Also ich disrupte. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch so jemanden wie meinen Mann, der dann auch sagt, okay, let's go. Lass mal überlegen, wie das funktioniert. Ja, also das braucht ja auch beides. Reicht ja nicht, wenn einer da die ganze Zeit am Disrupten ist und der andere sagt, oh Gott, oh nee, will ich und kann nicht und nicht in der Lage ist, sondern er ist dann auch extrem gut in der Execution. Und ich bin so ein bisschen, vielleicht so bin ich so die Strategie-Nordstar-Disruptorin und er ist dann der, der wirklich guckt, okay, wie kriegen wir das eigentlich wirklich alles in die Realität umgesetzt?
Oh ja, ist für viele, auch für Menschen wie mich, die jetzt fairerweise nicht die Zielgruppe eures Produkts gewesen sind, der Periodenwäsche, sehr präsent gewesen, weil ihr von Anfang an sehr transparent kommuniziert habt. Vielleicht auch, um letztlich zu zeigen, dass es nicht nur um das Produkt geht, sondern dass man eben auch die Art und Weise, wie man arbeitet, anders abbilden kann und Menschen zeigen kann, dass es nicht immer nur 24/7 Arbeit geben muss, beziehungsweise wie man Vereinbarkeit wirklich hinbekommt. Wenn du heute zurückschaust auf, ich glaube, 7 Jahre, Uja, die es am Ende für dich operativ gewesen sind, du bist immer noch involviert, aber eben nicht mehr in einer Geschäftsführerin-Rolle. Was hast du über dich selber gelernt in dieser Zeit?
Oh, so viel. Wirklich so viel. Also diese Firma zu gründen war das absolute Geschenk, weil auch da wieder so ähnlich wie bei diesen anderen Punkten, die wir beschlossen haben, ging plötzlich so wieder so eine ganz neue Welt auf. Auch wieder dieses, ich kann noch größer denken. Ja, so immer wieder diese, wie so kleine Vorhänge, die man so aufmacht, wo man dann plötzlich sieht so, was mein Leben mir eigentlich bieten kann. Und ich bin, was ich schon bin, ist so ein Mensch, der aus dem Leben alles rausquetschen will. Ich bin so ein Life-Addict. Ja, also ich will alles spüren, alles erleben, alles mitnehmen und diese Türen, wenn die sich auftun, denke ich mal, krass, das ist ja eine ganz neue Welt. Hier kann ich jetzt nochmal reingehen und ganz Neues erleben. Und Uje hat das auf jeden Fall getan. Also eine Sache, die ich sehr vermisst habe als Unternehmensberaterin, war sozusagen der Austausch mit Menschen außerhalb von dieser Bubble. Oder überhaupt außerhalb der Firma, ja. Einfach aufgrund der Confidentiality ist es einfach wahnsinnig schwer, sich mit Leuten auszutauschen. Und ich finde, dadurch stagniert man einfach in vielen Bereichen der Weiterentwicklung. Mehr als wenn man in der freien Wirtschaft, sag ich mal, arbeitet. Und daher hatte ich auch nie so Netzwerke aufgebaut außerhalb der Firma oder sowas, ja. Schade eigentlich. Und durch die Gründung von Uja ging das plötzlich. Und ich habe vor allen Dingen über mich gelernt, ich bin wirklich gute Gründer-CEO. Also ich habe, glaube ich, sehr viele Eigenschaften, die total sich gut dafür eignen, Unternehmen zu gründen und die so die ersten paar Jahre zu skalieren, weil ich Menschen begeistern kann, weil ich sehr klar bin, eine Strategie auf eine Art und Weise zu kommunizieren in 3 Bullet Points, dass die alle irgendwie verstehen, that I can rally the troops, dass ich überhaupt formulieren kann oder identifizieren kann, ob eine Strategie fehlt oder nicht. Das sind alles Eigenschaften, die hätte ich mir, oder ich hatte selber nie von mir gesagt, ich bin eine geborene CEO. Aber jetzt im Nachhinein würde ich denken, krass, okay, da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mich extrem gut dafür eigne, sowas zu machen. Hätte ich nicht von mir gedacht.
Gleichzeitig, und das muss eine furchtbar schwere Entscheidung gewesen sein, kamst du irgendwann an einen Punkt, an dem du für dich identifiziert hast, und dann gibt es hier irgendetwas, was ich nicht kann oder was ich nicht mehr sein möchte oder wo ich die Schwerpunkte in meinem Leben anders setzen möchte und für dich entschieden hast, Uja zu verlassen als operativ tätige Geschäftsführerin. Ja. Ich muss das immer wieder dazu sagen, weil du bist nicht wirklich komplett raus,
nee.
Aber du bist halt nicht mehr 24/7 die Uja Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin.
Der erste Schritt hatte wieder mit meinem Mann zu tun, ehrlicherweise. Weil er hat ja gegründet und in der Zeit, wo er gegründet hat, seine Firma skaliert hat, habe ich ja ihm den Rücken freigehalten. Habe, wie gesagt, 75% dessen gemacht, was bei den Kids wichtig war. So, und dann ging Uja ja los und in der Zeit hat er ja seine Firma verkauft und war dann eine Zeit lang ehemals Geschäftsführer, weiter dort angestellt und hat dann aber entschieden, sozusagen operativ erstmal gar nicht zu arbeiten und hauptsächlich eben Daddypreneur zu sein. Also hier zu Hause irgendwie, also Hauptansprechpartner für die Kids zu sein und durch den Exit natürlich haben wir ein paar Investmentthemen und so weiter, sich darum zu kümmern. Und dann hat sich es also eher geschiftet auf 25% ich, ja, Raum für an meinen Unternehmungen zu arbeiten und 75% Kids Air. Und wir haben so implizit dann ja eigentlich immer, und das hatten wir schon, bevor wir Kinder bekommen haben, vereinbart, dass wir beide wissen, wie wichtig uns unsere Arbeit ist, wie viel Identität für uns unsere Arbeit ist und dass wir das gleichberechtigt aufziehen wollen, ja. Und daher, er hat halt seine Zeit, dann hatte ich meine Zeit, aber er war jetzt wieder dran. Und da habe ich irgendwann einfach zu ihm gesagt, wieder die Disruptorin, ich glaube, es ist Zeit, dass ich gehe jetzt raus, weil ich will wieder mehr dir abnehmen von der Arbeit an unserer Familie, ja, an allem, was dazugehört, Kinderinvestments, keine Ahnung, weil ich will, dass du wieder mehr gestalten kannst, was deinen beruflichen Werdegang betrifft. Und das war der Haupttreiber, sage ich jetzt mal.
Ich finde es sehr, sehr spannend, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich dieses, ich stelle mir das auf einem Koordinatensystem vor, mit einer positiven und negativen Seite und dass es aber nicht, dass nicht beide auf der linken Spur Vollgas geben, sondern dass es immer irgendein Austarieren sein muss, damit zu Hause auch noch im Gleichgewicht da ist und die Kinder sich aufgehoben fühlen.
Wie immer bei diesen Themen, es gibt nicht die One Size Fits All. Ne?
Ja.
Ich glaube, es geht auch ganz wunderbar, wenn zwei Menschen in der Lage sind, dass beide zum Beispiel 25 bis 30 Stunden arbeiten und sich das dann 50-50 aufteilen. Ja? Beide wirklich Vollgas herausfordern geht vielleicht, wenn die Kinder sehr glatt laufen.
Zeig mir die Kinder, die glatt laufen.
Ja, also gibt es ja angeblich schon, aber ja, genau, also das gibt es vielleicht. Das, da wäre ich nicht müde, es zu betonen, es ist ein wahnsinniges Privileg, das überhaupt machen zu dürfen. Ja?
Klar.
Also die Tatsache, dass ich das überhaupt machen kann, dass ich sagen kann, ich will jetzt einen Schritt zurückgehen, weil ich will wieder mehr mich beteiligen an unserem Familienleben. Also ich war ja immer da, aber sozusagen Verantwortung übernehmen in unserem Familienleben. Es können sich einfach wahnsinnig wenig Leute erlauben, das zu tun. Ich beobachte auch, dass ganz viele Leute, die es erlauben könnten, es nicht machen. Das finde ich auch wiederum faszinierend. Aber es gibt natürlich auch genug Leute, muss man ehrlicherweise sagen, die gar nicht in der Lage werden, das zu entscheiden, weil sie einfach ne, abhängig sind von dem Einkommen. Daher, das ist ein riesiges Privileg, aber umso mehr, finde ich, sollte ich das auch in Anspruch nehmen, wenn ich kann.
Ja.
Ja, und tue das auch mit sehr viel Dankbarkeit. Und auf der anderen Seite war es natürlich, dass Uja jetzt in einer Phase ist, wo ich nicht weiß, ob ich da die richtige Person oder ich bin der Meinung, ich bin nicht die richtige Person für diese Phase. Ja, ich bin wirklich die Person für das, für die wilden Ritte, für den, für die, da geht's lang, das ist der North Star, weißt du, wir kriegen das hin, Chaka und die großen Umbrüche. Und wir sind mittlerweile einfach in einem stark kommoditisierten Markt. Wir sind eine Firma, die eine gewisse Größe hat. Es geht sehr viel mehr um Prozesse, um Standardisierung, um solche Themen. Und da bin ich einfach nicht, ich glaube, da bin ich nicht die Beste für. Das können, glaube ich, andere Leute anders. Ich bin für die, ich bin, glaube ich, sehr gut für diese ersten sehr aufregenden Jahre. Da bin ich die Frau für.
Die ersten sehr aufregenden Jahre gehst du ja momentan eben auch mit, tja, auch in gewisser Weise deiner persönlichen Transformation. Die Corona-Jahre haben es mit sich gebracht, dass ich das Gefühl für Zeit verloren habe. Und ich weiß, wir haben uns irgendwann mal bei einer Veranstaltung in Hamburg gesehen und du warst unfassbar fit. Und ich bin total perplex gewesen, weil ich, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass du jemals unfit gewesen bist. Das steht mir gar nicht zu. Also wenn jemand Zeit seines Lebens unfit ist, dann bin ich das. Aber du hast eine optische Transformation hinter dir. Die frühen Pressefotos von Uja, man sieht dich auch immer mit Brille. Heute sieht man dich, glaube ich, gar nicht mehr mit Brille.
Nee.
Und du hast diese Transformation ja auch letztlich öffentlich gemacht, dadurch, dass du ja sehr viel im Bereich Longevity mittlerweile published, createst, hast einen sehr erfolgreichen Podcast, ihr habt ein Buch geschrieben und veröffentlicht dazu. Wohin treibt dich das? Und was war die Motivation überhaupt zu schauen, was kann mein Körper noch alles?
Ja, es war eher, sag ich mal, keine große gesundheitliche Krise, aber schon ein Bewusstsein irgendwann in dieser Corona-Phase, wo du dein Zeitgefühl verloren hast, wo ich ich gemerkt habe, ich bin metabolisch nicht gesund.
Hm.
Ja, wo ich gemerkt habe, so richtig fit bin ich nicht. Und wie du sagst, ich sah auch optisch anders aus, aber ich war mit mir optisch nicht unzufrieden. Ja, ich glaube, Frauen erleben ganz viel Druck in der Gesellschaft, dass die auf eine gewisse Weise aussehen sollen. Diesen Druck habe ich nicht an mich rankommen lassen und mochte mich Ich mochte mich, wie ich aussah. So. Und daher fehlte mir aber auch dieser Treiber, deswegen irgendwas an mir zu ändern. Und der kam dann eben, als ich gemerkt habe, dass es mir gesundheitlich nicht so gut geht. Herzstolperern gehabt, wusste Probleme, meine Kids auf dem Boden da aufzustehen, ging nicht so gut. Und irgendwann habe ich mich halt angeguckt und habe gedacht, ey, das kann's doch nicht sein, Kathi. Du hast wirklich crazy Sachen im Leben geschafft, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie schaffst. Es kann doch nicht sein, dass du dieses Thema nicht hinkriegst. Ja, es war wirklich so ein Angucken von mir selber und zu sagen, nee, das muss doch einfach jetzt auch das nächste Ding sein, was du knackst. Ja, weil hast du ja irgendwie den ganzen anderen Kram auch hingekriegt, von dem du nie gedacht hättest, dass du den kannst. Und wusste dann nicht so ganz, wo ich anfangen sollte und habe dann aber über die Jahre hinweg Schritt für Schritt mein Lifestyle komplett umgestellt. Ja, man muss es halt Lifestyle nennen, weil es wirklich eine sehr ganzheitliche Veränderung ist vom Lebensstil über den Sport, die Ernährung, die Erholung. Und bin jetzt einfach viel gesünder. Ja, also ich hatte damals, es ist bei mir auch eine beginnende Fettleber diagnostiziert worden. Also ich war tatsächlich metabolisch nicht gut unterwegs. Es war nicht nur ein Gefühl von mir, es war faktisch auch so. Und der Gedanke, dass am Ende vielleicht irgendwas mit mir passiert, sodass meine Kinder ihre Mutter verlieren, weil ich es nicht hingekriegt habe, nicht weil irgendwer anders irgendwas macht oder irgendein Schicksalsschlag kommt oder sowas. Es kann immer passieren, Gott bewahre, ja. Aber weil ich es nicht hinkriege, mich um meinen Körper zu kümmern, dass meine Kinder am Ende auf Jahre mit mir verzichten sollen, nein. Einfach nein. Ja, wenn es passiert, dann gerne, aber ohne, dass ich mir vorwerfen kann, ich hätte irgendwas nicht gegeben für sie. Und das war dieses Gefühl damals. Und das war wirklich wie ein Schalter umlegen. Das war eine Erkenntnis. Dann ging es von 0 auf 1 und es war klar, ab jetzt lebe ich gesünder. Und das ging natürlich Schritt für Schritt. Ich habe es nicht von einem Tag auf den anderen alles verändert, Gott bewahre. Diese Veränderung ging, glaube ich, so über 3 Jahre. Aber ich habe jetzt ein sehr anderes Leben und ich habe einfach gemerkt, dass viele andere Menschen, das ist ja auch in den Daten so, wenn man zum Beispiel einfach über Fettleibigkeit spricht, ne, einfach die große Mehrheit, es gibt eine Mehrheit der Deutschen, die sind adipös, sind mehr Männer als Frauen, aber es ist einfach ein wirklich Problem auf gesellschaftlicher Ebene. Ich spüre, dass gerade Frauen nicht wissen, wie sie das neben den ganzen anderen Rollen und Aufgaben, die wir haben, hinkriegen sollen, weil wir einfach deutlich weniger Zeit haben als Männer, um uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und daher ist das für mich ein hochgradig feministisches Thema, genauso wie Uya, in dem Bereich eben Aufklärung zu betreiben und auch hier, Frauen leben mehr Jahre ihres Lebens mit multiplen Krankheiten als Männer. Wir haben eine deutlich längere Krankheitszeit in unserem Leben als Männer und das möchte ich verändern.
On the way bist du schon lange und wir können dich zum Glück dabei beobachten, auch wenn du bei Uya nicht mehr in dieser operativen Rolle drin bist, weil du auch diese Rolle ja sehr transparent machst und auch deine Erkenntnisse teilst. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Du bist ja immer noch eine sehr junge Frau und irgendwann im Leben wirst du es nicht mehr sein. Wie wird die 90-jährige Kathi, die wahrscheinlich auch noch sehr, sehr fit sein wird, woran du jetzt arbeitest, auf die Kathi von heute zurückschauen und welchen Rat wird sie ihr geben?
Es ist interessant, man weiß ja nicht, wie das Leben ausspielen wird. Ich hoffe, ich werde es geschafft haben, die Beziehungen, die mir wichtig sind, bis in dieses hohe Alter zu pflegen und gut zu halten mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinen FreundInnen. Und ich hoffe, dass ich einfach dann zurückgucke auf diese Zeit und mir denke, ach, guck mal, damals hast du immer wieder Weichen gestellt dafür, dass es heute so gut ist. Und mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfe für die Konsequenz, den Mut und die Leidenschaft, diesen Weg immer wieder zu gehen und dabei doch immer wieder zu schauen, dass man dabei Leute nicht auf der Strecke verliert oder sich selbst oder irgendwas, was einem wichtig ist, auf der Strecke verliert. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich auf sie gucken und denken, oh ja, die war auch okay.
Vielen Dank, Kathi.
Danke.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet und zugehört hast. Das war sie, die neueste Episode von Lifeline. Wenn es eine Sache gibt, um die ich dich bitten darf, dann wäre es, dass du diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst, bewertest, damit wir noch mehr Gästinnen zu uns in den Podcast holen können. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Misu für das Sounddesign sowie an Simon für das Artcover. Vielen Dank an meine anderen KollegInnen für die Inspiration, das Feedback und den Input und euch allen, dass ihr immer wieder zuhört. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.